Als ich gerade im Auto unterwegs war, piepste um 9:30 mein Handy mit einer Erinnerung, dass ich um 10 Uhr hier predigen sollte. Ich glaube, an dieser Wiedervorlage muss ich noch arbeiten, weil wenn ich es denn wirklich vergessen hätte, das wäre sportlich geworden heute Morgen. Vielleicht können wir uns ja darauf einigen, dass in solchen Fällen die Gemeinde das Knöllchen dann übernimmt. Dann hätte ich es ja vielleicht noch schaffen können. Ja, die Predigt und die Predigtreihe bei euch halten wir ja aus. Wir haben schon über die Hälfte der 10 Gebote geschafft und starten heute in das 6. Gebot. Vielen Dank, dass die Technik die Folien schon vorbereitet hat. Ich würde mit euch gerne Gedanken machen, was die Gebote tatsächlich für unseren Alltag so an Auswirkungen haben und wo sie uns helfen. Und die Vorlage war ja auch im Vorgespräch schon, dass wir auf dieser Welt sind, um eben etwas zu tun und nicht einfach nur zu überleben. Und dass wir uns für diese Welt andere Maßstäbe oft wünschen, als wir sie dann doch oft erleben. Und insofern passen die 10 Gebote da ja gut rein. Ich hatte das ja mal überschrieben mit dem Gedanken, dass ich glaube, dass wenn wir die 10 Gebote tatsächlich schaffen, nur die 10 einzuhalten mit ihrer Tiefe, dass dann tatsächlich die ganzen Grundprobleme auf dieser Welt tatsächlich beseitigt sind. Nicht immer vielleicht der Einzelfall, der auch mal stressig und schwierig ist. Und das gerade bei diesem Thema heute Morgen wird es auch anstrengender, daran auch mal so das eigene Empfinden reinzupacken. Aber ich glaube schon, dass wenn wir verstehen, wie Gott sich das gedacht hat, dieses Idealbild im Grunde, dass wir tatsächlich ganz anders hier leben und wirken könnten. Das 6. Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Es ist sicherlich nicht auch mein Lieblingsthema, habe ich so in der Vorbereitung damals gemerkt. Sind sowieso verschiedene Themen, aber so eine Predigtreihe, da kann man ja dann nicht eins überspringen und eins auslassen. Insofern fordert es heraus, ja auch darüber nachzudenken, weil es ja sonst oft so ein Thema ist, glaube ich mal eher als vielleicht manches andere, wo man so ein Kloß im Hals hat oder wo man mal so schluckt oder wo man an Situationen denkt, die echt sehr unangenehm sind. Und trotzdem mutet uns Gott das zu und sagt dem Volk, es ist ja auf dem Weg in das verheißene Land, da wo sie sesshaft werden sollen. Und da soll es gut funktionieren. Und dafür waren die 10 Gebote da. Und wir übertragen sie ja heute in unsere Zeit. Es ist ein Gebot für jeden. Also nicht nur für Verheiratete, sondern eben für alle, für Ältere, für Jüngere, für Männer wie Frauen. Ich habe auch gemerkt, dass ich dann oft so, wenn man sagt, der Ehebrecher oder das Ehebrechen, dass so die männliche Form da ist. Also es meint, je nachdem, wie ich das sage, eigentlich immer alle. Nur ich zähle das nicht immer auf, weil das leichter ist vom Sprechen. Und es meint Ältere wie Jüngere. Ich glaube, dass wir da nicht vorgefeit sind, entweder zu jung, ja, irgendwann noch mal zu jung, aber um sich diesem Thema zu nähern, ist es tatsächlich etwas, was uns alle anspricht. Ehebruch muss bestraft werden. Ein paar Kapitel weiter nach dem 5. Mose, wo ja dieser Text noch mal steht, wo er kurz vor dem verheißenen Land die Gebote ja noch mal vertieft werden, gibt es in Kapitel 22, in Vers 22 ja eine Vertiefung, eine Zuspitzung dieses Gebotes. Da heißt es, wenn ein Mann mit der Frau eines anderen schläft und man sie ertappt, dann müssen beide sterben. Duldet keine solche Schandtat in eurem Volk. Trifft ein Mann in der Stadt eine junge Frau, mit der einer anderen verlobt ist, und er schläft mit ihr, dann sollt ihr die zwei aus der Stadt bringen und steinigen. Beide müssen sterben, die junge Frau, weil sie nicht um Hilfe gerufen hat, obwohl sie in der Stadt war, und der Mann, weil er sich an der Braut eines anderen vergriffen hat. Ihr müsst das Böse aus eurem Volk beseitigen. Also eine ganz eindeutige, klare Zuordnung, duldet keine Sünde und duldet den Ehebruch nicht in eurem Land. Also wenn ihr jetzt in das verheißene Land kommt, dann achtet auf dies, das, jenes und achtet darauf, dass das Böse rauskommt. Das muss weg. Das wird euch auf die Dauer kaputt machen. Das ist die Botschaft hier, mit der das Volk damals in die Welt geht. in ihr verheißenes Land. Und natürlich würde man erstmal sagen, ja, das stimmt doch. Und der zweite Gedanke ist, boah, das ist aber ganz schön radikal. Aber Sünde ist Sünde und das Volk soll sich von dieser Sünde trennen. Da geht kein Weg dran vorbei, auch wenn wir das gleich ein bisschen aufbröseln und in die heutige Zeit übertragen, bleibt dieser Grundsatz, dass Gott sagt, neben mir kann keine Sünde bestehen. Also Sünde in diesem Fall von getrennt sein von Gott oder das Böse muss aus eurem Volk heraus, ist tatsächlich die Grundlage dieses Gesetzes. Und damals war halt Steinigen das, was das Mittel der Wahl war. Das war nicht leicht. Ich glaube, wenn ich das einmal gemacht hätte, hätte mir das gereicht, wenn überhaupt ich einmal dabei sein wollte. Jemanden mit Steinen zu beschmeißen, bis er stirbt, ist schon relativ grausam. Es war zu der damaligen Zeit aber das Mittel, was dem Volk gegeben war, was in ihrer Herkunft, in ihrer Sozialisation drin war. Und das ist echt dramatisch. Aber es macht auch deutlich, dass dieser Ehebruch eben keine Option ist, sondern so dramatisch ist. Und wahrscheinlich, werden wir vielleicht später nochmal drauf kommen, können wir diese Steine schmeißen, sicherlich auf heute auch noch ganz gut übertragen. Duldet solch eine Schandtat nicht, denn das sechste Gebot soll eigentlich für drei andere Sachen sorgen, nämlich für den Fortbestand der Ehe, der Familie, der Zukunftssicherung der Alten in einem geschlossenen Familiensystem, das hatten wir schon bei Ehre Vater und Mutter, soll die Sozialordnung, also die einzelne Stellung regeln und Druck rausnehmen, einer ist besser oder schlechter als der andere und soll letztlich für Gerechtigkeit sorgen. Für Gerechtigkeit untereinander, die als Gegenstück dann Frieden liefert. Denn wenn ich ein Gerechtigkeitsempfinden habe und das auch bedient wird, dann habe ich auch ein Friedensempfinden automatisch. Und Ungerechtigkeit bringt mich durcheinander, bringt mich in Rage, bringt mich in Situationen oder vielleicht auch zu Verhaltensweisen, die ich gar nicht möchte. Aber jetzt müssen wir das noch übertragen auf die heutige Zeit. Dieses Thema. Wahrscheinlich würde man das auch in anderen Ländern, so habe ich mir gedacht, auch anders predigen, weil da doch andere Stellungen von Mann und Frau sind. Da müsste man manches anders formulieren, aber der Grundsatz bleibt, worum es geht. Und das Erste, worum es geht, ist, hab doch Respekt vor der Ehe des anderen. Also jetzt gar nicht mal erst an sich selber gedacht, sondern Ehebruch hat damit zu tun, dass die Ehe eines anderen, eine Beziehung, geschützt werden soll. Dass die Ehe ist eine Gemeinschaft, die Gott gestiftet hat, mit so ganz viel positiven Punkten, mit ganz viel Sicherheit, mit ganz viel Schutz, Gleichberechtigung, Unterstützung, Hilfeleistung. Ich gehört habe, dass gestern Hochzeit hier war, da werden einige wahrscheinlich so eine Traupredigt gehört haben, die bombastisch davon spricht, was die Ehe alles für Möglichkeiten hat. Und genau das soll durch uns alle geschützt werden in diesem sechsten Gebot. Also da sind nicht nur die Eheleute für verantwortlich, sondern wir. Wir, die wir kennen, die wir mit ihnen zu tun haben, die wir sie irgendwo treffen. Respekt vor der Ehe des anderen haben heißt, sie wahrzunehmen als Ehe, die Gott gestiftet hat. Als Familienbund. Und es heißt eben dort, nicht in eine fremde Ehe eindringen, sie nicht zu gefährden, sie nicht aufs Spiel zu setzen. Du sollst nicht die Ehe brechen, heißt, pass auf, dass du die Ehe des anderen schützt und damit ihnen einen sicheren Raum bietest. Und die Gedanken, damit fängt es hier schon an. Der Ehebruch ist schon ein relativ weiter Schritt, aber schon der Gedanke daran zählt, wie man so schön sagt, und wir auch in Matthäus 5, Vers 28 nachlesen können, da steht schon, wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Also wir müssen nicht nur daran denken, dass dieser Ehebruch der Vollzug dieses körperlichen Ehebruchs ist, sondern eben schon in den Gedanken anfängt. Und die Frage ist, wenn ich mich darum kümmere, um dieses Thema, ist mir das bewusst, dass die andere Ehe, auf die Eheleute, auf die ich treffe, tatsächlich meinen Respekt verdient und nicht meine Einmischung? Ob die andere Person, zusammengefügt von Gott, so wie wir das bei so Trauungen ja hören, tatsächlich bedeutet, dass sie füreinander bestimmt sind und für keinen anderen. Und das macht deutlich, dass dieses Gebot natürlich für das Volk ganz elementar war, weil wenn ich mich doch bei dem anderen nicht einmische, hat er doch die beste Gelegenheit, es für sich gut zu machen. Gott lädt ein, diesen Ehebruch so ernst zu nehmen, dass es meine Aufgabe schon ist, als Außenstehender dafür zu sorgen, es richtig und gut zu machen. Denn es hat immer Konsequenzen. Das ist tatsächlich bei diesem Thema, wie bei eigentlich allen Geboten, aber bei diesem ganz massiv, finde ich, dass es immer Auswirkungen auf viele hat. Kinder, Familien, Anverwandte, Freunde, Beziehungen und. Das ist wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft und dann Kreise kommen. Manche denken, ach, da kommt ja nur ein Kreis. Das passiert doch nicht. Ist doch nicht so schlimm, wie wir das bei manchen anderen Dingen auch manchmal gerne sagen. Aber nein, gerade dieser Ehebruch hier, der macht deutlich, welche Kreise das zieht. Wo das überall reinzieht. Ich habe sogar schon von einer Gemeinde gehört, die auseinandergegangen ist deswegen. Also nehmt das nicht auf die leichte Schulter und sagt, naja, Ehebruch ist ganz weit weg. Es ist eine Gefahr, vor der Gott uns schützen will. Und der erste Punkt heißt, achte die Ehe des anderen, respektiere sie im Sinne von, sie ist wertvoll, sie ist wichtig und misch dich da nicht ein. Und das zweite ist, natürlich respektiere und nimm das bewusst auf, was die eigene Ehe dir bedeutet und für dich ist. Achte darauf, dass die Ehe tatsächlich etwas ist, was du zu schätzen weißt, wenn es denn möglich ist, also wenn die Bedingung da ist. Ich sage hier bewusst nochmal, dass es auch Sonderfälle gibt, über die ich mich hier überhaupt nicht stellen möchte, sondern eigentlich nur dieses Idealbild von Ehe hier nehme, wo ein Mann und eine Frau zusammenleben und eine Einheit bieten. Ich habe von einer Goldhochzeit gehört, wo ein älterer Mann eben bei der Goldhochzeit gefragt wurde, wie er das denn geschafft hat, so lange auszuhalten. Und er hatte gesagt, wir sind eine Generation, die schmeißt nicht einfach weg, wir reparieren, was kaputt ist. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut die Aufforderung an die eigene Ehe, an das eigene Miteinander, das ist Arbeit. Da muss dran gearbeitet werden. Du sollst nicht die Ehe brechen, hat damit zu tun, dass ich in meiner Ehe gesichert bin und eine gesicherte Umgebung habe. Und die macht Arbeit. Jawohl. Ich glaube, da könnten einige auch von berichten. Also ich meine das auch positiv, also jetzt nicht nur negativ. Aber es ist die Ehe ist eine Institution, die so viel drumherum bewirkt, eben an Sicherheit, an Geborgenheit, an Empfindung von Lieben und dann diese Sozialordnung und die Kinder und die Fortpflanzung und dieses Familienbild, was dahinter steckt, dass es nur so funktionieren kann. Und tatsächlich jede Unterbrechung dieses Gleichgewicht scheinbar sofort auseinanderbricht. Und deswegen lädt Gott ein und sagt, wenn ihr jetzt in das verheißene Land geht oder wenn ihr heute hier in Borken, wir hier zusammen uns überlegen, wie könnte die nächste Woche besser laufen oder das nächste halbe Jahr oder das nächste Jahr oder vielleicht, wie können wir die Welt verändern? Dann glaube ich, indem wir feststellen, dass wir unsere Ehe wertschätzen, hochhalten und daran arbeiten müssen, weil sie ein Grundstock des Werteempfindens ist. Und das ist nicht einfach. Das muss man auch dazu sagen. Ich habe jemanden gelesen, der hat das etwas lustig mal auf einen anderen Punkt gebracht. Der hat gesagt, 1870, als die Eheschließung so war, wie sie bis heute ist, wo man sich da beim Standesamt auch verspricht, bis der Tod uns scheidet. 1870 war die Lebenserwartung 36 Jahre. Das heißt, wer da mit 20 geheiratet hat, der hatte 16 Jahre für dieses Versprechen. Es soll jetzt gar nicht das verunglimpfen, aber es macht deutlich, dass wir heute eine Lebenserwartung von 80 Jahren haben. Das heißt, Ehe, verheiratet sein, ist ein Aktivposten, der in dem sechsten Gebot auch verbunden ist. Du sollst nicht Ehe brechen, sei mit deiner Ehe zufrieden, kümmere dich um deine Ehe, arbeite daran, das ist deine Aufgabe. Und misch dich bei anderen nicht ein. Und dann wird ja auch Sexualität als tolles Geschenk Gottes wahrgenommen. Dann kann das ja da auch Entfaltung finden und alles abdecken, was wir benötigen. Und Liebe, so hat es jemand anders mal gesagt, die viel wechselt, wird Kleingeld. Also jemand, der, genau, da steht das auch, der so oft wechselt, verliert den Tiefgang, den Wert dieser Sache. Das erleben wir auch in vielen anderen Punkten. Ich habe neulich einen Bekannten getroffen, der hat jetzt in den letzten Jahren schon in 6 Gemeinden gewesen. Der hoppt so ein bisschen rum, ist nirgendwo richtig zu Hause. Ich finde das sehr schade, weil ich das Gefühl habe, für ihn ist Gemeinde, wenn gerade der Gottesdienst dann gut war, wo gerade was los ist, da gehe ich hin. Aber er lernt gar nicht den Tiefgang, die Bedeutung, das Geschenk, was eigentlich hinter dem Gemeindeleben sonst noch alles steckt. Und Liebe, die viel wechselt, wird zu Kleingeld. Es wird so lieblos, es wird so bedingungslos. Zusammengefasst, wir denken ja oft, dass die Gebote uns begrenzen, dass Gott uns mit den Geboten irgendwas Schlechtes will. Gott begrenzt mich. Aber eigentlich denkt Gott, ich will dich davor bewahren, dass du dir selbst wehtust und dass du anderen schadest. Und das wird hier deutlich, weil es die ganze Gesellschaft, das ganze Volk Gottes verändert, wenn wir Menschen sind, die verstehen, dass Gott uns damit helfen will und Gott uns damit unterstützen will. Denn das Dritte bedeutet, Ehe ist natürlich auch Verantwortung. Und Verantwortung, weil das Neue Testament davon spricht, dass die Ehe ein Spiegelbild ist von der Beziehung von Gott zu den Menschen. Vielleicht ist das gestern auch in der Hochzeit gekommen. Dieses Bild, das dieses Idealbild von einer Beziehung, wo der eine sich auf den anderen freut, wo der eine vom anderen abhängig ist, wo diese Abhängigkeit so positiv ist. Epheser 5. Wer heute noch mal Zeit hat, kann da noch mal reinschauen und das mal im Detail lesen. Epheser 5 beschreibt das so ideal, dass es fast schon zu schwierig ist. Da steht, werdet Gottes Nachahmer, wandelt wie Kinder des Lichts, wandelt, wozu ihr berufen seid. Also nehmt das auf, wofür ihr da seid, wie Gott euch geschaffen hat. Und versteht das auch für diese Ehe und für die Darstellung dieser Ehe, weil es eine Verbindlichkeitserklärung ist für das, was Gott mit uns macht. Er hält daran fest. Er gibt uns Freiheit. Und zu viel Freiheit, das wissen wir auch, fördert den Egoismus. Ich habe im Bekanntenkreis auch jemanden, die haben vor Jahren geheiratet, nachdem sie 10 Jahre zusammengelebt haben, und beide haben gesagt, sie haben sich echt dann auf die Ehe gefreut, weil sie sagten, das unverheiratete Zusammenleben war viel anstrengender. Er hat sogar mal formuliert und sagte auch manchmal, wenn ich nach Hause gefahren bin, habe ich gehofft, dass sie noch da ist. Weil in dieser losen Verbindung, das sieht vielleicht erst toll aus, unverbindlich. Aber Unverbindlichkeit ist viel schwerer zu ertragen als Verbindlichkeit. Freiheit, zu viel Freiheit, fördert den Egoismus. Nämlich das, ach, ich tue das, was für mich jetzt gut ist. Und Ehe hat viel mehr mit Begrenzung zu tun, die uns aber Hilfestellung gibt. Arne und Andreas, ein Liederduo aus meiner Jugendzeit, hat dazu ein tolles Lied gesungen, das heißt Zauberwort Freiheit. Da heißt es in der zweiten Strophe, tun, was mir Spaß macht, ich habe es probiert. Also das ist ja bei dem Thema Ehe und Ehebruch so ganz oft so landläufig die Meinung. Ja, es macht einfach Spaß. Und dann heißt es in dem zweiten Satz hier, aber kaum eine Flucht hat zu Freiheit geführt, denn wer keine Wände hat, hat auch kein Haus. Also wenn ich ein Haus besitze, dann habe ich meine Grenzen, aber ich lebe in diesem Haus frei. Und das ist ein Schutz, es ist ein Schutzraum. Aber der geht tatsächlich nur mit Wänden, mit Begrenzungen. Und deswegen gehört hier das sechste Gebot auch so in diese Kette rein, weil es uns begrenzt und sagt, deine Beziehung ist deine Ehe. Und nichts anderes. Darüber hinaus gibt es nichts. Und dann gehört sicherlich auch dazu, wie gehen wir damit um, wenn das mal nicht funktioniert. Ich habe den Eindruck, und auch aus der eigenen Gemeinde, das kann ich hier schon so sagen, dass der Fokus auf solche Vergehen wie Ehebruch deutlich massiver ist als der für manche andere Vergehen. Ich weiß nicht, wisst ihr noch, dass ich über den Feiertag, du hast den Feiertag Heiligen gesprochen habe und wie wichtig das ist zu verstehen, ich brauche eine Regeneration. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das in den Gemeinden auch mit Mitarbeitern besprechen, die so am Hecheln sind und dafür sorgen, tragen wir als Verantwortliche, dass es ihnen gut geht. Und beim Ehebruch ist es leider oft so, wenn man das hier nachher mitkriegt, dass sich dann alle so irgendwie drauf stürzen. Aber wir müssen wahrnehmen, dass es das trotzdem gibt und dass es das trotzdem auch in der Gemeinde geben kann. Ob man sich darauf einstellt, weiß ich nicht, aber die Verantwortlichen müssen lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, hier wird auch deutlich, in diesem sechsten Gebot, wo ja am Anfang nochmal ganz deutlich war, lasst nichts Böses zu, vertilgt das die Sünde, dass das oft die Abhandlung ist, die wir kennen, dass wir uns sofort von Leuten trennen, sie rausschmeißen, was auch immer machen. Ich will hier keine dogmatische Lehre nehmen, weil ich glaube, das gehört nicht in eine Predigt. Aber es wird trotzdem deutlich, dass Ehebruch, wenn er in den 10 Geboten steht, etwas ist, was in dem Volk Gottes vorkommen wird. Und deswegen auch Gott Regeln dafür aufstellt. Und ich glaube, am deutlichsten erleben wir das im Neuen Testament, als Jesus vom Ölberg kam und die Schriftgelehrten mit einer Frau kamen, die sie direkt beim Ehebruch ertappt haben. Manch einer wird das kennen, Johannes 8, 1 bis 11 nachzulesen. Die Pharisäer bringen eine Frau zu Jesus und sagen, du, wir haben sie direkt ertappt. Also es gibt nichts zu diskutieren, es gibt nicht hätte, wenn, könnte, sondern es ist vollzogen worden, der Ehebruch. Und natürlich gehen die Pharisäer davon aus und sagen, guck doch mal, in den alten Schriften steht, steinigt sie. Ist das auch manchmal unser Gedanke, das nicht zuzulassen, schnell damit fertig zu sein? Jesus bremst hier ab in dieser Geschichte und sagt, und jetzt guckt doch mal alle, die ihr so auf diese Geschichte schaut, und fragt die Pharisäer, also alle die Umstehenden, die da waren, diesen einen Satz oder spricht sie damit an. Und wer von euch ohne Schuld oder Sünde ist, der soll dir tatsächlich den ersten Stein werfen. Jesus sagt nicht, dieses Gebot gilt nicht. Das gilt weiterhin, da kämpft er für. Die Ehe ist für ihn da ganz wichtig. Aber er macht deutlich, dass wir uns alle nicht auf eine andere Stufe stellen sollen, sondern dass wir verstehen sollen, dass wir alle sündigen. Und dass tatsächlich auch, so schade wie das eigentlich ist, wir damit rechnen müssen, dass wir auch mit Ehebruch umgehen müssen. Und er sagt hier, wenn also tatsächlich einer sagen kann, ich bin ohne Schuld, der kann werfen, weil alle anderen müssen sich ja um ihre Sachen kümmern. Um die anderen 10 Gebote. Also fokussieren wir uns doch nicht auf dieses eine. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ihr hier in Borken damit umgeht und da die Verantwortlichen. Und ich wünsche euch und ich wünsche uns, dass wir ganz davor bewahrt bleiben, weil es tatsächlich diese Kreise zieht, gerade Ehebruch wie in Gemeinden auch ganz schwierig ist, damit wirklich offen und frei umzugehen. und es tatsächlich ein Thema ist, was an vielen Stellen schwieriger ist zu besprechen als manches andere. Aber wenn es denn ist, dann wird hier durch diese Geschichte aus Johannes 8 deutlich, was Jesus erreichen will. Er sagt, kümmert euch um die Schuld, jawohl. Aber versteht, dass der Sünder Hilfe braucht. Dass der Sünder der ist, der jetzt euch braucht als Christen, als Vorbild. Der mit der Bibel in der Hand verstehen soll, was denn das Problem ist. Und Jesus, der ja, wie man da aus dieser Geschichte auch weiß, der Einzige ist, der ohne Sünde ist, er hätte tatsächlich ja einen Stein schmeißen können, um das Gesetz des Alten Testamentes einzuhalten. Aber auch er macht das nicht, sondern sagt der Frau, ich gebe dir einfach eine zweite Chance, ich verurteile dich nicht, aber sündige nicht mehr. Lern doch daraus. Und das ist ja eine Sache der 10 Gebote, auch die ich auch festgestellt habe. Mir waren die von Kindesbeinen an ja bekannt, die 10 Gebote. Aber sie in mein Leben zu übertragen, bis in die Tiefen des Alltags, dazu gehört einfach mehr, als die 10 Gebote auswendig zu können. Dazu gehört einfach mehr, um es zu verstehen, was Gott damit erreichen will, nämlich den Schutz. Die Ehe hat ganz viele gute Facetten und sie muss geschützt werden. Und auch hier geht kein Weg dran vorbei. Du sollst nicht Ehe brechen, heißt, damit dieses Geschenk der Ehe tatsächlich geschenkt bleiben kann. Da, wo es funktioniert, da, wo Gott auch Segen dazu gibt. Misch dich da nicht ein, nimm dich da raus. Welches Problem löst dieses Gebot? Ich glaube, ein Problem unserer heutigen Zeit ist, ich will alles, am liebsten sofort. Ich warte doch nicht. Ich hätte das jetzt gerne. Ich fände das jetzt toll. Kennt ihr diese Gedanken? Hört man manchmal von anderen, vielleicht denkt man das selber auch. Jetzt kann ich mir das doch leisten. Wenn es um die Ehe geht, kann ich mir das nicht leisten. Dann hat es nichts damit zu tun, sondern hat es mit Respekt vor anderen zu tun, vor dem Schutz des anderen. Und letztlich ist es Nächstenliebe hier, die hier gefordert ist, auch die Ehe eines anderen zu schützen, ist die aktivste Form von Nächstenliebe. Weil ich ihm eine Chance gebe, mit seiner Ehe klarzukommen und seine Ehe zu genießen und Tiefgang tatsächlich zu spüren. Und das Zweite ist, ich glaube tatsächlich, dass wir ein falsches Gefühl und falsches Verständnis von Freiheit haben. Freiheit heißt nicht, alles machen zu können. Egal, ob mit Geld oder mit Macht. Wie viel Machtmissbrauch haben wir heutzutage? Erleben das immer wieder. Es hat damit zu tun, dass wir das falsch verstehen. Begrenzungen schenken uns Freiheit. Begrenzungen führen uns den Weg, wie das Haus, was mich begrenzt, weil nur da drin kann ich mich frei bewegen. Auf der Straße gelten die Verkehrsregeln, nicht mehr meine Regeln. Aber wird das nicht genau oft anders gesetzt? Ich kann doch entscheiden, hier ist doch keine Baustelle, also fahre ich so schnell, wie ich will. Lärmschutz, mein Auto ist doch leise, ich habe ein E-Auto, jetzt kann ich doppelt so schnell fahren. Ich diskutiere das, obwohl es nichts zu diskutieren gibt. In meinem Haus habe ich meine Begrenzung und meine Regeln und um die muss ich mich kümmern. Und die anderen halte ich ein. Ich glaube, da lenkt Gott sein Volk hier in das neue Land und sagt, und verstehe das auch im Blick auf die Ehe. Und schließen möchte ich mit einem Bild, was uns vielleicht hilft, das uns auch noch besser zu verstehen. Das Bild ist mir gekommen, als ich in der Vorbereitung war und ich überlege ja manchmal, wie kann man das so transportieren. Ich bin ins Auto gestiegen und bin tatsächlich losgefahren und da kam auf meinem Navi eine Falschfahrermeldung. Ich glaube, es war auf der A40. Darum geht es aber nicht. Aber du sollst nicht die Ehe brechen, ist eine Falschfahrermeldung. Da ist jemand auf der falschen Spur. Da fährt jemand entgegengesetzt. Das funktioniert nicht. Das gefährdet ihn, und das gefährdet die anderen. Weil alles plötzlich, was geplant, geordnet, geregelt ist, außer Kraft gesetzt wird. Ich habe zum Glück noch keinen Falschfahrer getroffen. Möchte ich auch nicht. Aber ich wünsche mir das auch, dass in meinem Leben kein Falschfahrer in meine Ehe kommt. Und ich hoffe, dass ich das auch schaffe, keinem anderen entgegenzufahren. Weil es alles tatsächlich gefährdet, was sonst funktioniert, wenn alle auf ihrer Spur in die richtige Richtung fahren. Ich glaube, hier merkt man ganz deutlich, wie dramatisch das ist, wenn man so einen Bericht von so einem Falschfahrer hört. Manche, die das ja extra machen und manche, die das auch nicht extra machen, also die da irgendwie reingeraten. In so einer Baustellensituation gibt es das auch. Und genau da merken wir, da müssen wir mit umgehen lernen. Darauf müssen wir uns einstellen. Aber wir müssen für uns selber sagen, ich möchte kein Falschfahrer sein. Ich tue alles daran, in der richtigen Spur zu fahren. Und ich glaube, wenn wir das alle machen würden, dann bräuchten wir über dieses Thema gar nicht sprechen. Gott lädt ein, zu verstehen an dieser Stelle ganz bewusst, dass die 10 Gebote uns Hilfestellung sind. Und wenn wir gar nicht erst drüber nachdenken, wenn wir uns diesem Thema, wie dieses am Anfang im Alten Testament steht, hackt das ab, legt das weg, lasst nichts Böses zu. Wenn das auf die Ehe gilt, dann werden wir ganz weit nach vorne kommen. Dann wird unsere Gesellschaft ganz positiv davon profitieren und alle anderen drumherum auch, die Beteiligte sind. Lasst uns von Gott das ernst nehmen, von Gott annehmen, aber auch ermuntern dazu, das weiterzugeben, dass die Ehe ein geschützter Raum ist, in den nicht eingebrochen wird und es keine Falschfahrer geben darf. Amen.